Was ist Größe? Ein begabter junger Mann kommt von den Kanarischen Inseln nach Madrid, ins Zentrum des Reiches, und will dort Karriere machen. Mit Hilfe eines Zeitschriftenprojekts, Der Beobachter, lautet der modische Titel nach englischem Vorbild, erregt er Aufmerksamkeit, sogar am Hof. Er hofft auf ein Ministeramt. Hochäugige Damen werfen ein Auge auf ihn. Leider hat er sich voreilig mit einer trippelnden, kleinen, hohläugigen Französin verlobt, die an der Schwindsucht leidet. Das ist der Ausgangspunkt von Goethes Boulevardstück »Clavigo«, das er im Mai 1774 innerhalb von einer Woche aufs Papier warf. Clavigo, der gutaussehende Erfolgsautor, lässt sich von Carlos, seinem besten Freund, bereden, die kränkelnde Marie zu verlassen. Es sei zu früh für Heirat. Wunderlich. Mich dünkt doch, man lebt nur einmal in der Welt, hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten. Und wer sie nicht zum Besten braucht, wer sich nicht so weit treibt als möglich, ist ein Tor. Und heiraten. Heiraten, just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll. Doch Maries Bruder reist aus Paris an, um seiner Schwester Genugtuung zu verschaffen. Er zwingt Clavigo, die Auflösung der Verlobung zurückzunehmen und reumütig um Vergebung zu bitten. Die seelisch instabile Marie gewährt sie ihm. Doch nun kommt wieder Carlos ins Spiel, der Coach und böse Geist von Clavigo. Noch einmal stellt er ihm die Alternative vor Augen, kleines Glück oder große Karriere. Hier liegen zwei Vorschläge auf gleichen Schalen. Entweder du heiratest Marien und findest dein Glück in einem stillen bürgerlichen Leben, in den ruhigen häuslichen Freuden, oder führst auf der ehrenvollen Bahn deinen Lauf weiter nach dem nahen Ziele. Dafür muss allerdings die gewöhnliche Alltagsmoral geopfert werden. Wer in die große Politik aufsteigen will, kann auf Bagatellen wie ein Eheversprechen keine Rücksicht nehmen. Möge deine Seele sich erweitern und die Gewissheit des großen Gefühls über dich kommen, dass außerordentliche Menschen eben auch darin außerordentliche Menschen sind, weil ihre Pflichten von den Pflichten des gemeinen Menschen abgehen. Dass der, dessen Werk es ist, ein großes Ganzes zu übersehen, zu regieren, zu erhalten, sich keinen Vorwurf zu machen braucht, geringe Verhältnisse vernachlässiget, Kleinigkeiten dem Wohl des Ganzen aufgeopfert zu haben. Clavigo ist noch nicht überzeugt. Verzagt wendet er ein: »Carlos, ich bin ein kleiner Mensch.« Der erwidert: »Wir sind nicht klein, wenn Umstände uns zu schaffen machen, nur wenn sie uns überwältigen. Noch einen Atemzug und du bist wieder bei dir selber. Wirf die Reste einer erbärmlichen Leidenschaft von dir, die dich in jetzigen Tagen ebenso wenig kleiden als das graue Jäckchen und die bescheidene Miene, mit denen du nach Madrid kamst.« Halten wir fest, dass es sich hier um einen innerbürgerlichen Konflikt handelt. Nicht um eine Klassenfrontstellung zwischen Adel und Bürgertum, wie beispielsweise in Lessings Emilia Galotti, in Schillers Kabale und Liebe oder in Figaros Hochzeit von Beaumarchais und Mozart. Die Größe, die Carlos postuliert, ist keine von Rang und Stand, sondern kommt aus einem außerordentlichen Charakter. Sie ist eine Dämonisierung bürgerlicher Tüchtigkeit. Sie ist nicht Erbschaft, sondern Wille. Und was ist Größe, Clavigo? Sich in Rang und Ansehen über andere zu erheben? Glaub es nicht. Wenn dein Herz nicht größer ist als andere Herzen, wenn du nicht imstande bist, dich gelassen über Verhältnisse hinauszusetzen, die einen gemeinen Menschen ängstigen würden, so bist du mit allen deinen Bändern und Sternen, bist mit der Krone selbst nur ein gemeiner Mensch. Und wieder fällt Clavigo um. Er versteckt sich an einem unbekannten Ort. Die arme Marie ist zum zweiten Mal düpiert. Goethes Drama kam auch deshalb so rasch zustande, weil es sich an einen realen Fall anlehnte. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, der Verfasser des Figaro, hatte ihn ganz ähnlich mit seiner Schwester erlebt, und Goethe übernahm Beaumarchais Bericht in weiten Teilen sogar wörtlich. Er modifizierte die Handlung nur geringfügig, schloss sie allerdings mit einem melodramatischen Ende ab. Marie stirbt an Kummer, Clavigo wird an ihrem Sarg erdolcht. Nicht Clavigo, der unbestimmte, bald große, bald kleine Mensch, Zitat Goethe, ist der interessanteste Charakter des oft unterschätzten, äußerst bühnentauglichen Stücks, sondern Carlos. Er ist eine der wenigen rundum bösen Figuren, die Goethe überhaupt hingestellt hat, ähnlich dem Mephisto im Faust. Wie diesen kann man auch Carlos als Realisten und Zweckmenschen verstehen, unter dessen Blick die Sentimentalitäten verdunsten. Hätte Marie sich über Carlos nicht genauso äußern können wie Gretchen über Mephisto? Der Mensch, den du da bei dir hast, ist mir in tiefer innerer Seele verhasst. Es hat mir in meinem Leben so nichts einen Stich ins Herz gegeben, als des Menschen sein Gesicht. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin sonst allen Menschen gut, aber wie ich mich sehne, dich zu schauen, hab ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen und halt ihn für einen Schelm dazu. Gott verzeih mir es, wenn ich ihm Unrecht tue. Mögt nicht mit seinesgleichen leben. Kommt er einmal zur Tür herein, er sieht immer so spöttisch drein und halb ergrimmt. Man sieht, dass er an nichts keinen Anteil nimmt. Es steht ihm an der Stirn geschrieben, dass er nicht mag, eine Seele lieben. Das übermannt mich so sehr, dass, wo er mag zu uns treten, meine ich sogar, ich liebte dich nicht mehr. Die frühe Fassung des Faust entstand in enger zeitlicher Nähe zum Clavigo. Über das unehelich schwangere, verzweifelnde Gretchen sagt Mephisto, sie ist die erste nicht. Carlos zu Clavigo über Marie, sei du ruhig, sie ist nicht das erste verlassene Mädchen. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element. Die Krankheit zum Tode. Die Leiden des jungen Werthers haben ihre Weltkarriere als Geschichte einer unglücklichen Liebe gemacht. Goethe hat jedoch nie einen Zweifel daran gelassen, dass es ein Buch über den Selbstmord ist. Im 13. Buch von Dichtung und Wahrheit berichtete er über sein eigenes Spiel mit der Selbsttötung aus einer zeittypischen Stimmung des Lebensekels. Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen kostbaren, wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bette, und ehe ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spitze ein paar Zoll tief in die Brust zu senken. Da dieses aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zuletzt selbst aus, warf alle hypochondrische Fratzen hinweg und beschloss, zu leben. Um dies aber mit Heiterkeit tun zu können, musste ich eine dichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles, was ich über diesen wichtigen Punkt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen sollte. Ich versammelte hierzu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben. Ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gedrängt und geängstigt, aber es wollte sich nichts gestalten. Es fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welcher sie sich verkörpern könnten. Erst die Selbsttötung des Wetzlarer Kommilitonen Jerusalem gab Goethe die gesuchte Fabel. Die Elemente der Werthergeschichte verfestigten sich, wie kaltes Wasser durch äußere Erschütterung sich in festes Eis verwandelt, so das Bild. Diesen Abschnitt von Dichtung und Wahrheit diktierte Goethe unmittelbar, nachdem er seinem Freund Zelter zum Selbstmord von dessen Stiefsohn kondoliert hatte, in jenem unsterblichen Brief vom 3. Dezember 1812, in dem er umstandslos zum Du überging. Über die Tat oder Untat selbst weiß ich nichts zu sagen. Wenn das Tädium vitae den Menschen ergreift, so ist er nur zu bedauern, nicht zu schelten. Dass alle Symptome dieser wunderlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit auch einmal mein Innerstes durchrast haben, daran lässt Werther wohl niemand zweifeln. Ich weiß recht gut, was es mich für Entschlüsse und Anstrengungen kostete, damals den Wellen des Todes zu entkommen, so wie ich mich aus manchem späteren Schiffbruch auch mühsam rettete und mühselig erholte. Und so sind nun alle die Schiffer- und Fischergeschichten. Man gewinnt nach dem nächtlichen Sturm das Ufer wieder, der Durchnetzte trocknet sich, und den andern Morgen, wenn die herrliche Sonne auf den glänzenden Wogen abermals hervortritt, hat das Meer schon wieder Appetit zu feigen. Im ersten Buch des Werther, lange vor dem Suizid des Helden, hat dieser einen Streit mit Lottes Bräutigam Albert über den Selbstmord. Werther nennt ihn in biblischer Formulierung eine Krankheit zum Tode, so unausweichlich wie ein tödliches Fieber. Darum dürfe man ihn auch nicht feige nennen. Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zugrunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist, sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann. Es mag nun moralisch oder körperlich sein, und ich finde es ebenso wunderbar zu sagen, der Mensch ist feig, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt. Und dann erzählt Werther die Geschichte eines Mädchens, das von ihrem Liebhaber verlassen wird und ins Wasser geht. Sie ist ergreifend, und sie liest sich wie eine Innensicht jenes Gretchens, das zur gleichen Zeit um 1774 im Faust Gestalt annahm. Ein gutes junges Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit so herangewachsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Putze mit ihresgleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsten Anteils manche Stunde über den Anlass eines Gezänkes, einer üblen Nachrede mit einer Nachbarin zu verplaudern, deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse, die durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt werden. Ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich vergisst, nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt als ihn, den Einzigen, durch die leeren Vergnügungen einer unbeständigen Eitelkeit nicht verdorben, zieht ihr Verlangen gerade nach dem Zwecke. Sie will die Seinige werden, sie will in ewiger Verbindung all das Glück antreffen, das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nach denen sie sich sehnte. Wiederholtes Versprechen, das ihr die Gewissheit aller Hoffnungen versiegelt, kühne Liebkosungen, die ihre Begierden vermehren, umfangen ganz ihre Seele. Sie schwebt in einem dumpfen Bewusstsein, in einem Vorgefühl aller Freuden, sie ist bis auf den höchsten Grad gespannt, sie streckt endlich ihre Arme aus, all ihre Wünsche zu umfassen, und ihr Geliebter verlässt sie. Erstarrt, ohne Sinne, steht sie vor einem Abgrunde, und alles ist Finsternis um sie her. Keine Aussicht, kein Trost, keine Ahnung, denn der hat sie verlassen, indem sie allein ihr Dasein fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersetzen könnten. Sie fühlt sich allein, verlassen von aller Welt und blind, in die Enge gepresst von der entsetzlichen Not ihres Herzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem ringsumfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. Goethe hat den Werther später nur noch angefasst, wenn es um neue Ausgaben ging. Eine Bemerkung in seinem Brief an Zelter verrät, dass die in Dichtung und Wahrheit bekundete Souveränität nur die halbe Wahrheit war. Ich getraute mir, einen neuen Werther zu schreiben, über den dem Volke die Haare noch mehr zu Berge stehen sollten als über den ersten. Der Mensch erfährt, er sei auch, wer er mag, ein letztes Glück und einen letzten Tag. Das Du. Vom 14. bis zum 17. November 1812 schrieb der Berliner Komponist, Baumeister und Musikunternehmer Karl Friedrich Zelter einen langen Brief an Goethe, der ihm nach 12 Jahren der Korrespondenz zu einem vertrauten Freund geworden war. Zunächst dankt er für den zweiten Band von Dichtung und Wahrheit, den Goethe ihm eine Woche zuvor zugesandt hatte. Soeben kommt ihr zweiter Teil an, den ich freilich schon gelesen habe. Ich blättere hier und dort und finde hier und dort, was mich an sie, an mich erinnert, und ihr kleines Briefchen ist ein rechtes Labsal in so trüben Tagen. Dieser zweite Teil handelt von Goethes Studienjahren in Leipzig und Straßburg und den damit lebensaltergemäß verbundenen Krisen. Sie erinnern Zelter auch an sich selbst, man teilt das Menschliche. Im nächsten Absatz wird deutlich, warum er von trüben Tagen schreibt. Mein ältester Sohn, den Sie kennen sollten, da Sie ihm in Weimar Gutes erzeigt haben, hat sich diese Nacht erschossen. Warum? Weiß ich noch nicht eigentlich, denn seine Schulden sind zu decken und sein Rechnungswesen in Ordnung. Er hatte angefangen, mir hilfreich zu werden. Wie er denn im Verhältnis zu den Seinigen konnte ein geschickter Mensch genannt werden. Und nun verlässt er mich, eben da ich ihn recht heranzuziehen wünschte. Das Unheil war am selben Tag geschehen, Zelter war im Haus. Der Sohn, eigentlich Stiefsohn aus erster Ehe von Zelters erster Frau, seit dem dritten Lebensjahr in seinem Haushalt, war 28 Jahre alt und hinterließ eine Freundin, der er die Ehe versprochen hatte, und ein 3-jähriges Mädchen, eine natürliche Tochter. Es gab 2 Abschiedsbriefe. Auf seinem Schreibpult lag ein Buch, wie bei Werther, Der Don Carlos von Schiller. Auf dem aufgeschlagenen Blatt stand: So ist denn keine Rettung, auch durch ein Verbrechen nicht? Keine. Zelters Brief ist in seinem Wechsel von genauem Bericht und verzweifelnder Selbstprüfung. Einige Mal ist mir das unangenehme Gefühl gekommen, ob ich durch strengen Ernst etwas bei ihm versehen, eine ergreifende Totenklage. Er erspart sich und seinem Adressaten auch grausame Einzelheiten nicht, die Marter der Anschaulichkeit. Auf seinem Bette sitzend, neben seinem schlafenden Bruder, hat er sich getötet. In diesem Akte sitzt er noch jetzt. Da ich den Leichnam vor der Obduktion nicht anrühren darf, aber so schön und edel, wie sich ein erfahrener Schauspieler zufriedenen Kennern zeigen möchte. Er hat sich in den Mund geschossen und wenig Blut verloren, wo die Kugel durchgegangen ist. Der Mund ist rein und nur vom Pulverdampfe beschlagen. Sein Gesicht ist freundlich. Das andere Pistol ist auch geladen und die Pfanne mit Pulver versehen. Die Briefe sind einen Tag vorher, aber unleserlich geschrieben und mit großen Tränentropfen benetzt. Zelter, darin findet seine Klage ihr Ziel, denkt nun auch an Selbstmord. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich des bittern Neides fähig wäre, womit ich seine schöne Leiche gleich nach seinem Verscheiden ansah. Und hätte ich in diesem Augenblick an das andere Gewehr gedacht, was im Pulte zur Reserve lag, nein, es ist hart, grausam, hätte er gewusst, wie ich ihn liebe, er könnte nicht selig sein. Dann wendet Zelter sich nach außen zu seinem fernen Freund. Sagen Sie mir ein heilendes Wort. Ich muss mich aufrichten. Doch ich bin nicht mehr, was ich vor Jahren war. Ich habe Kraft, aber zu anderen Sachen. Hier will ich gehalten sein. Seit 9 Monaten habe ich meine einzige, höchst geliebte Schwester, deren Sohn, der zugleich mein Tochtermann war, und nun diesen geliebten Frevler verloren. Er lässt sich das Kind des Toten bringen. Es ist von stillem und gedrängtem Wesen und hat Augen, die den ihrigen ähnlich sind. Ihr Bild, welches in meiner Stube hängt, sieht sie unablässig an. Ich werde es wohl zu mir nehmen, damit ich wieder zu verlieren habe. Damit ich wieder zu verlieren habe. Und danach bringt es Zelter fertig, Goethes zweiten Band weiter zu kommentieren, eine ganze Druckseite lang. Doch natürlich lässt ihn das Unglück nicht los. Am 3. Tag nach der Untat, am 3. dieses Briefes, wird die Leiche zur Ruhe abgeholt. Ich bin in der Qual und muss denken, ich hätte es verhindern können. Am Tag danach, es ist der 18. November, beginnt Zelter einen neuen Brief, der die Routine der Korrespondenz wieder aufnimmt, mit weiteren Bemerkungen zu Dichtung und Wahrheit und Berichten vom Berliner Theaterleben. Dazwischen der Satz: Schelten Sie nur, dass ich so oft schreibe, wenn es mir übel ergeht. Ich will nicht gern allein sein, und nur mit Ihnen bin ich zu zwei. Dieser Brief kreuzt sich mit Goethes Antwort auf die Selbstmordmeldung. Goethe findet gute, ruhige Worte, die seine eigenen Erfahrungen mit der Versuchung des Selbstmords ansprechen. Sie werden im vorangehenden Kapitel zitiert. Auf Zelters Selbstvorwürfe geht er nicht ein. Noch wichtiger als ihr jedes Wort wägender Inhalt ist der Wechsel der Anrede, den Goethe, ohne ihn eigens einzuleiten, vornimmt. Sein Brief vom 3. Dezember beginnt mit einem Dein. Dein Brief, mein geliebter Freund, der mir das große Unheil meldet, welches deinem Hause widerfahren, hat mich sehr gedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über das Leben, und ich habe mich nur an dir selbst wieder aufgerichtet. Du hast dich auf dem schwarzen Probiersteine des Todes als ein echtes, geläutertes Gold aufgestrichen. Wie herrlich ist ein Charakter, wenn er so von Geist und Seele durchdrungen ist, und wie schön muss ein Talent sein, das auf einem solchen Grunde ruht. Man hat bei Goethe nicht zu Unrecht die Neigung beobachtet, Leiden und Tod auf Distanz zu halten, sich zu schonen und schonen zu lassen. Doch hier hat er sich bewährt, indem er Zelters Stärke zu seiner eigenen machte, durch eine schlichte, große Geste. Ihre performative Wucht steht einzigartig in Goethes Korrespondenz. 2 Briefe später, am 24. Dezember, ist Zelter sicher, dass es beim Du bleibt. Mein süßer Freund und Meister, mein Geliebter, mein Bruder. Wie soll ich den nennen, dessen Namen immer auf meiner Zunge liegt, dessen Bild sich auf alles spiegelt, was ich liebe und verehre? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.